Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem der bekanntesten deutschen Schauspieler, der sich aber auch als Musiker längst literarisches Renommee erworben hat, durch seine Vertonungen von Stefan Heim und Kurt Tucholsky, Lieder, mit denen Robert Stadelober auf Tournee geht. Zurzeit ist er wieder unterwegs. Wir haben ihn zwischendurch abgefangen wegen seiner neuesten literarischen Entdeckung. Ein Buch des leider arg vergessenen Schriftstellers Ulrich Becher. Männer machen Fehler, heißt es. Und wir lassen uns alles darüber erzählen von Robert Stadelober. Er hat nämlich das Nachwort zu diesem Buch geschrieben. Das also in der Lesart gleich. Schön, dass Sie wieder zuhören. Als Teenager war er schon berühmt durch Filme wie Sonnenallee oder Crazy. Und damit hat er eine tolle, erfolgreiche Karriere als Schauspieler gestartet. Robert Stadelober. Aber nicht nur vor der Kamera sieht man ihn, sondern auch auf der Bühne als Musiker und großen Literaturkenner. Er hat Texte von Kurt Tucholsky und Stefan Heim vertont. Und jetzt lesen wir Robert Stadelober selbst in der Neuauflage eines fast 100 Jahre alten Buches, das ein gewisser Ulrich Becher verfasst hat. Berliner Autor, weithin vergessen leider, Männer machen Fehler. So hieß dieses Debüt, ein Erzählungsband, der ihn 1932 schlagartig bekannt gemacht hat. Allerdings nur kurz, denn im Jahr darauf verbrannten die Nazis das Buch und erklärten Becher zum entarteten Schriftsteller. Er konnte gerade noch so aus Deutschland fliehen. Jetzt gibt es diesen Band wieder neu und das Nachwort hat Robert Stadelober verfasst. Wir erreichen ihn in München. Guten Tag, Herr Stadelober.
Guten Tag, hallo.
Mir sagte der Name Ulrich Becher durch Zufall was, weil ich vor Jahren mit der Schriftstellerin Eva Menasse mal ein Gespräch hier in der Lesart über diesen doch ja arg in Vergessenheit geratenen Autor geführt habe. Damals wurde sein bekanntester Roman Murmeljagd neu aufgelegt. Das war für mich die Entdeckung, Wahnsinnsbuch. Wie war es bei Ihnen? Wie sind Sie auf Ulrich Becher gestoßen?
Ja, tatsächlich wurde ich auch angestoßen vom Diogenes Verlag. Also ich bin generell sehr interessiert an der sogenannten Exilliteratur und Ulrich Becher musste eben vor den Nazis nach Brasilien und dann nach New York fliehen und kam dann in den 50er Jahren zurück nach Deutschland und ist dann in die Schweiz gegangen. Wie auch immer, mich interessieren generell Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Deutschland verlassen mussten und die mal in einem anderen Deutschland gewirkt haben als das, was die Nazis dann daraus gemacht haben und auch dem, was danach kam. Und darum war der bei mir immer schon so ein bisschen quasi auf dem Stapel, auf dem Nachttisch, aber ich habe dann irgendwie nie so den richtigen Anstoß gehabt, wirklich was zu lesen. Außer Murmeljagd, das hatte ich auch gelesen, aber ich wollte mich immer tiefergehend mit dem Werk beschäftigen und da hat mich dann der Diogenes Verlag gefragt, ob ich dieses Nachwort schreiben möchte, weil sie eben dachten, dass das ganz passt, ne? In meiner Straße liegt.
Sie haben sich ja vielfältig mit dieser Zeit, mit den 1930er Jahren beschäftigt, im Kinofilm genau. Führer und Verführer haben Sie Josef Goebbels gespielt, Propagandaminister, furchtbar. Und, ja. und dann aber auch diese intensive musikalisch-lyrische Auseinandersetzung eben mit Texten der Zeit. Was haben Sie denn jetzt aber bei Ulrich Becher gefunden und seinen insgesamt 7 Männergeschichten von 1932? Was hat Sie daran gereizt?
Ja, das Spannende finde ich tatsächlich, dass es aus eben einer Zeit erzählt, in der Sorgen und Nöte ähnlich waren wie unsere. Ja, diese Zwischenkriegszeit, da gab es natürlich einen progressiven Aufbruch, da wurde das Leben entdeckt von jungen Menschen und auch von Älteren. Und darüber schreibt er so ein bisschen und aber eben auch von deren Nöten einer gewissen Form von vorausgesetzter Konformität gegenüber, die dann ja irgendwie, wenn es zu so einem Gehorsam wird, irgendwann in den Faschismus geführt hat. Und das kann man alles in diesen Vignetten da schon so ein bisschen rauslesen, dass genau das ist, wogegen sich die Protagonisten in den einzelnen Geschichten und eben auch der Autor auflehnt. Und das fand ich total spannend, danach zu forschen.
Also Männer machen Fehler, heißt der Band ja. Haben diese Fehler in den 7 unterschiedlichen Geschichten eigentlich so etwas wie einen gemeinsamen Nenner?
Ja, also ich behaupte im Nachwort, dass das in jedem Fall immer nur Fehler gegen einen selbst waren. Also jeweils die Männer machen Fehler, die aber größtenteils sie selbst betreffen, im Gegensatz zu den Männern, die dann ab den 30er Jahren die großen Fehler machen, die uns alle bis heute betreffen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was das alles vereint. Und vor allem, dass viele dieser Fehler auch eher so ein Ausscheren aus der Norm sind. Also es sind durchaus auch schöne und positive Fehler dabei. Also die Fehler eben quasi sich nicht in eine bestimmte Spur schicken zu lassen von der Gesellschaft oder der Welt, in der man lebt.
Auf eine Geschichte haben Sie sich besonders konzentriert, im Nachwort. 2 im Frack heißt ja. Dieser Erzähler. Also der Frack als Motiv und Metapher, kommen wir gleich dazu. Was sind denn das für 2 befrackte Schlingel nennt.
Das sind tatsächlich zwei Schlingel, zwei Tunichtgute auf eine Art und Weise, die so ein bisschen Kleinkunst-Kabarett gemacht haben, aber da aus diesem Schmierentheater, wo sie waren, rausgeflogen sind und jetzt auch noch von ihrer Pensionswirtin auf die Straße gesetzt werden und nur noch ihre Frecke haben und sonst gar nichts mehr und mit diesen Frecken so durch einen Tag und eine Nacht stolpern und in den verschiedensten Situationen landen, von Beerdigung über Hochzeit bis irgendwann sie in einer Kirche dann zusammenbrechen, nachdem sie aber alles gewonnen hatten und dann auch alles wieder verloren haben. Und die Leute haben sie in ihre ganzen großen Veranstaltungen, ob das jetzt eben Hochzeit oder Beerdigung war, hineingelassen, weil sie eben Frackträger waren und man ihnen deswegen unterstellte, dass sie mit Sicherheit ernstzunehmende Zeitgenossen Teile der Gesellschaft wären, was sie natürlich nicht waren. Und darüber sind sie beide selber verwundert. Und das fand ich so schön, so neugierig, sich quasi in so einer genormten Welt rumstoßen zu lassen, auch ein bisschen Spaß dabei zu haben und sich darüber zu wundern, dass das funktioniert einfach nur, weil man was anhat.
Im Nachwort schreiben Sie sogar von der Frackisierung der Gesellschaft. Heute würde man sagen Fracking.
Ja, es ist tatsächlich so, dass in den meisten anderen Geschichten auch Frecke eine Rolle spielen. Nicht ganz so oberflächlich, aber es gibt immer wieder dieses Motiv derer, die irgendwie sich auf eine bestimmte Art und Weise anpassen und dafür benutzt Ulrich Becher oft eben den Frack als Metapher.
Also von diesem Motiv aus gehen Sie auch so ein bisschen in unsere Gegenwart und schreiben, ja, wie wichtig und gegenwärtig eigentlich diese Literatur für unsere Zeit auch ist. Wieso?
Naja, ich denke vor allem, weil wir uns immer noch von dem erholen, was diese Literatur irgendwann verunmöglicht hat. Also der lange Schatten des Faschismus, der reicht halt bis in unsere Gegenwart. Und viele Dinge, die solche Autoren wie eben Ulrich Becher oder eben auch Tucholsky oder auch Stefan Heim letzten Endes schon in die Welt gebracht haben, das wurde so nachhaltig vernichtet, dass es jetzt erst wieder ausgegraben wird. Und es spricht aber trotzdem eben zu unserer Zeit, weil wir uns auch in einem ähnlichen politischen, gesellschaftlichen Umbruch befinden, wo es unglaubliche Möglichkeitsräume gibt, aber leider halt in alle Richtungen. Und das war, glaube ich, zu der Zeit, als diese Menschen geschrieben haben, sehr, sehr ähnlich. Und da hat sich dann schrecklicherweise gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Aber was absurderweise nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, ist, dass diese Möglichkeitsräume, die diese Menschen in den 20er Jahren aufgemacht haben, dass die so verschüttet worden sind im Wiederaufbau der Bundesrepublik, dass Leute wie Ulrich Becher vollkommen ignoriert wurden von der literarischen Welt auch, dass wir das jetzt erst wieder entdecken, um möglicherweise festzustellen, es war wahnsinnig viel in der Welt, was uns hätte schon weit früher helfen können. Und jetzt ist vielleicht die letzte Chance, diese Ideen nochmal zu nehmen und nicht in die gleichen Fallen zu tappen, in die damals getappt wurde.
Das muss man sich wirklich auch immer wieder vorstellen, dass Ulrich Becher mit diesem ersten Buch, also dieser Geschichtensammlung, wirklich Erfolg hatte. Ne? Bekannt
sehr.
War damals in,
ja,
der,
ja.
in der späten Weimarer Republik und es hat dann gerade mal ein halbes Jahr gedauert. Er war ja auch bildender Künstler.
Er war der einzige Meisterschüler von George Grosz.
Genau. Von George Grosz, berühmter Grafiker und Maler der neuen Sachlichkeit. Die FAZ hat mal geschrieben, mit 23 war Ulrich Becher berühmt, mit 30 war er vergessen.
Ja.
Ich meine, Sie haben jetzt, glaube ich, auch schon diesen Mechanismus beschrieben nach 45. Es hat ja auch für so viele Autoren und Autorinnen gegolten, die dann einfach nicht mehr zurückkam. Yeah. Es ist trotzdem immer wieder verblüffend, wenn man jetzt diese literarische Qualität auch sieht. Wie würden Sie denn eigentlich diesen Stil von Becher beschreiben?
Ja, es ist im weitesten Sinne schon Expressionismus, aber irgendwie, er war eine Zeit lang in Brasilien und diese quasi fast schon Tropicalia hat irgendwie auf ihn abgefärbt. Und es ist ein unglaublich buntes Fabulieren und ein wahnsinniger Mut auch zum Irrsinn und zum Schabernack. Und das macht wahnsinnigen Spaß zu lesen. Also zum Beispiel Das Herz des Hais, auch vor kurzem wieder veröffentlicht worden, so ein Roman, der ist unglaublich, obwohl es eigentlich nur um eine missglückte Liebesgeschichte in Sizilien geht. Aber was er da eben rein fantasiert, das hat, glaube ich, viel eben mit dem Expressionismus der 20er Jahre zu tun und dann aber gepaart mit eben der großen, weiten Welt. Denn wenn man sich anschaut, was in den 50er Jahren passiert ist, da hat sich einfach die Literatur sehr auf Deutschland und den Wiederaufbau konzentriert. Aber jemand wie Ulrich Becher war halt schon vor dem Krieg ein kompletter globaler Weltenbürger, der eben auch mit George Grosz und den ganzen Leuten, denen er zu tun hat, Roda war sein Schwiegervater, die waren ja ganz anders in der Welt, als das dann nach dem Krieg überhaupt möglich war. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Leute vielleicht damit auch ein bisschen überfordert waren mit so einer Laissez-faire-Weltläufigkeit.
Sie haben nicht nur das Nachwort zu Bechers Buch geschrieben, sondern auch das Hörbuch eingesprochen.
Ja.
Welche Geschichte hat Ihnen denn beim Vorlesen am meisten Spaß gemacht?
ich glaube schon auch die Frack-Geschichte, aber ja. Es gibt noch, naja, sehr großen Spaß. Es ist ja auch tatsächlich eine Art Monolog, ist dieser Besuch bei dem Künstler, der malt ein unfassbar großes Werk und wir als Leser sind die Protagonisten, die in dieses Werk des Künstlers aus Versehen reinsteigen, ein großes Gemälde, darauf auch permanent ausrutschen und der beginnt eine Abhandlung über die Sinnlosigkeit von Kunst an sich und steigert sich in einen absoluten Furor rein und das macht natürlich als Schauspieler unglaublichen Spaß, das vorzulesen.
Aber nochmal zum Thema so Sprach-Sound. Sie sind ja auch Musiker, ne? Haben Gedichte von Tucholsky und Stefan Heim vertont. Was ist eigentlich hier so entscheidend für Sie? Also ist es der Rhythmus, der Klang von Sprache oder was muss da sein, damit Robert Stadelober drauf anspringt, der Musiker?
Für mich ist eigentlich alles Musik. Deswegen muss für mich Literatur auch immer musikalisch sein. Das muss jetzt nicht immer ein Wohlklang sein, aber ich muss das Gefühl haben, dass jemand sich eine rhythmische Idee überlegt hat für den Satz, den er da schreibt oder sie schreibt. Und das ist eine Form von Singen, Vorlesen. Und dann kriegt es mich auch. Und eben Ulrich Becher hat ja auch tatsächlich ein paar Gedichte geschrieben. Er hat Theaterstücke geschrieben, das merkt man auch. Er schreibt wahnsinnig tolle Dialoge. Ein sehr bekanntes Stück, was viele auch vielleicht ein bisschen vergessen haben. In Österreich ist es bekannter, der Bockerer. So eine Faschismus-Satire, die 1946 am Theater in der Josefstadt in Wien Premiere hatte.
Der Titel, der hat sich ein bisschen gehalten.
Der hat sich ein bisschen immer gehalten, wieder aufgeführt. Genau. Ja. Mhm. Und danach gab es dann die erste Aufführung überhaupt nach dem Krieg am Theater in der Josefstadt, war ein Stück von Ulrich Becher, was aber eben in Brasilien spielte, wo er irgendwie so gesellschaftliche Strukturen aus quasi Europa in den brasilianischen Dschungel verlegt. Das ist Macumba heißt. Das ist ein vollkommen verrücktes Ding, wo ich auch mal überlegen würde, ob man das vielleicht irgendwo machen kann. Also es ist wahnsinnig.
Hab schon die nächste Idee, ja?
Ja, genau.
Aber es ist schon auffällig, dass so die 30er Jahre genau, dass also diese Literatur, ich meine, wenn man jetzt nimmt, Tucholsky, Heim und Ulrich Becher, das ist so ein bestimmter Stil, so ein bestimmter Klang, so ein bestimmter Tonfall, der für Sie was ganz
Reizendes. Ich glaube, hat, ne? Also es hat, glaube ich, ist also das, was man heutzutage so an Popliteratur liest, das ist da irgendwie schon in der Anlage da, aber mit einer größeren Ernsthaftigkeit in der Sprache und trotzdem auch noch mit einer größeren Lust an Schabernack. Und dieser Gegensatz, glaube ich, zwischen Ernsthaftigkeit und absolutem Irrsinn, der ist da einfach total in diesen Texten von den verschiedensten Autoren und Autorinnen drin und das fasziniert mich.
Haben Sie da schon so einen Blick auf den nächsten oder die nächste vielleicht?
Ja, ich bin gerade dabei, für den Verbrecherverlag wieder ein Buch vorzubereiten, wie ich es auch mit Tucholsky gemacht habe. Diesmal mit verschiedenen Texten von exilierten Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus dem deutschsprachigen Raum. Und dazu entsteht auch gerade eine Platte. Es gibt schon die ersten Lieder. Wir sind am Aufnehmen. Genau. Und da sind dann so Sachen dabei wie Irmgard Keun oder auch Mascha Kaleko, Ulrich Becher auch. Auch Josef Roth, keine Ahnung. Also alle, die gehen mussten.
Na, da können wir uns ja auch schon wieder freuen, Herr Stadelober. Klasse. Aber jetzt erstmal, Männer machen Fehler. Die Erzählung von Ulrich Becher. Jetzt wieder neu im Diogenes Verlag mit 240 Seiten für 19 Euro. Robert Stadelober hat das Nachwort im Band geschrieben. Glückwunsch dazu und vielen Dank für unser Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, Herr Stadelober. Alles Gute.
Ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit dem neuen Buch eines oder eigentlich des berühmtesten deutschen Biologen, Josef F. Reichholf. Er ist aus der populären Wissenschaftsgeschichte nicht mehr wegzudenken. Schwer zu zählen sind seine Schriften und Bücher zur Tier- und Pflanzenwelt, zur Ökologie, dem Umweltschutz in über 50 Jahren Autorschaft. Und jetzt, vielleicht doch für viele überraschend, legt Josef Reichholf etwas Menschliches vor. Mensch, Punkt. Evolution einer besonderen Spezies. Heißt die jüngste Tat, satte 350 Seiten dick und unser Kritiker im Studio ist Volkart Wildermuth. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich von Josef F. Reichholf allein in den letzten 20 Jahren journalistisch in den Händen gehalten habe. Über den Hund, das Eichhörnchen, den Fuchs, den Bär, den Raben, die Flüsse, die Regenwälder und. Jetzt also mal der Mensch. Wie kam es denn dazu, Herr Wildermuth? Seinen 80. Geburtstag hat der alte Gentleman dieses Jahr gefeiert. War es mal für ihn jetzt auch dann Zeit für diese besondere Spezies, Mensch?
Ja, diese besondere Spezies, die hat er natürlich früher auch schon im Blick gehabt. Er hat ein Buch über das Rätsel der Menschwerdung geschrieben, über die ersten Siedlungen. Aber was er jetzt vorlegt, das ist jetzt wirklich so eine Art Alterswerk. Da nutzt er sein Wissen aus der Ebene der Biologie, der Evolution und will das verknüpfen mit den großen Fragen der Politik. Warum kriegen wir das mit unserem Verstand einfach nicht hin, diese Herausforderungen zu lösen. Und da sagt er, im Grunde muss man, wenn man die Zukunft gestalten will, erstmal die Vergangenheit verstehen.
Und wie baut er dann seine Evolution auf? Wie legt er das Buch an?
Ja, er geht in drei Schritten vor. Erster Schritt, wie ist der Mensch entstanden? Und da erzählt er wirklich lebhaft Afrika, immer wieder Klimaumschwünge, die setzen Impulse. Und dann entsteht eben dieser aufrecht gehende Zweibeiner mit nackter Haut. So definiert er den Menschen. Und das ist eben ein super Langstreckenläufer, der hetzt Tiere tot, hat seine neue ökologische Nische, aber wer schnell läuft, der braucht schmale Hüften. Das heißt, die Geburt wird schwierig und Menschenkinder kommen viel früher zur Welt als etwa Schimpansenkinder. Und das bedeutet, es gibt diese lange Phase mit der Mutter, mit der Gruppe und die war eben entscheidend, um den Verstand zu prägen. Und dann sozusagen ist das nächste Kapitel, der zweite Schritt, da beschreibt er diesen Verstand und da ist manches sehr plausibel. Also über die Migration sagt er, fremd zu sein war und ist genetisch der Normalfall. Akzeptiert wird es dennoch äußerst ungern. Das kann man sicher nicht jeder nachvollziehen. Andere Sachen sind so ein bisschen schräg, muss ich sagen. Also wenn er die Evolution und Fruchtbarkeit und Menopause bemüht, um zu erklären, warum manche Frauen Stress mit ihren Schwiegermüttern haben, das ist so ein bisschen fraglich. Aber am Ende geht er dann eben auf die Politik und sagt, das Uralte, den Menschen innenwohnende, ist viel zu stark. Es strebt nach Individualisierung, nach höherem Status, nach größerem Erfolg. Also nichts mit seit umschlungen Millionen, sondern der Egoismus. Und das ist eben das Hauptproblem, wenn es um Klimawandel, Bevölkerungswachstum und Kriege geht.
Das heißt, wir lesen jetzt nicht irgendwelche riesengroßen, spektakuläre Neuheiten oder revolutionäre Erkenntnisse über die Evolution. Biologie.
Nee, aber das ist eben wirklich schön erzählt, es ist spannend erzählt, er nimmt einen wirklich an die Hand, er hält sie auch nicht auf mit Zitaten oder Belegen, da muss man ihm einfach vertrauen, kann man natürlich weitgehend auch, aber an ein paar Stellen muss ich schon sagen, da ist es mir so ein bisschen aufgestoßen, also er schreibt zum Beispiel, Ungleichheit bestimme das Leben der Menschen, seit sie in größeren Siedlungen leben, aber gerade in den letzten Jahren hat sich gezeigt, es gab schon vor 5000 Jahren Siedlungen mit mehreren tausend Menschen, zum Beispiel in Rumänien. Und da waren die Häuser mehr oder weniger alle gleich groß. Also Ungleichheit kann natürlich entstehen, aber sie ist eben kein Automatismus.
Er ist immer ein begnadeter Erzähler gewesen. Ich meine, in seinen Büchern wie in den zig Interviews, die ich auch von ihm gehört und mit ihm geführt habe, das liest sich also für den Laien klasse, aber so der Experte, höre ich also aus ihren Worten, ist ein bisschen...
Ja, also ich finde, nein, verdrießlich würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, sondern er erzählt also gerade dieses erste Kapitel über die Evolution des Menschen, das ist wirklich toll geschrieben und da erlebt man diese Dynamik, dass es eben kein gerader Weg war, sondern wie viel Zufälligkeit da auch ist und welche Bedeutung die Wanderung und die Begegnungen gespielt haben. Das ist ganz toll, aber wenn es dann um dieses Aspekt der Politik geht, da muss man sagen, ja, seine Diagnose ist durchaus überzeugend, da ist natürlich was dran, aber gerade wenn man jetzt hier auch an den Klimagipfel in Brasilien denkt, aber wenn es dann um die Therapie geht, da hat er eben wenig anzubieten. Da sagt er, klar, wir sollten Menschenpflichten zu den Menschenrechten etablieren oder die Wirtschaft, die sollte sich nicht am Welthandel orientieren, sondern an den Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung. Also das klingt natürlich irgendwie richtig, aber auch sehr vage. Also wenn man wirklich politische Einsichten will, muss man zu anderen Büchern greifen. Er hat eben diesen evolutionären Blick, der ist auch ganz beruhigend. Er sagt, egal was passiert, die Menschheit wird weiter bestehen. Aber als Leser, Leserin ist man natürlich weniger an den Generationen in der Zukunft interessiert, als an den eigenen Kindern und Enkeln.
Mensch, Evolution einer besonderen Spezies. Das neue Buch von Josef F. Reichholf. Jetzt im Hansa Verlag veröffentlicht mit 320 Seiten für 27 Euro. Volkert Wildermuth hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Seine Besprechung auch im Text auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Die Lesart, wo wir jetzt noch einen Ausflug nach Hannover machen zum Festival Herrenhausen Barock. Da war am Wochenende nämlich prominenter literarischer Besuch angesagt. Donna Leon war da, um ein neues Buch vorzustellen. Nein, nicht der 35. Brunetti-Roman, denn die US-Amerikanerin, inzwischen Wahlschweizerin, hat sich eine Verschnaufpause gegönnt, eine Krimi-Verschnaufpause mit einem anderen Buch, Backstage, das hier und da veröffentlichte 33 Texte aus den letzten Jahrzehnten bündelt. Ein Blick hinter die Kulissen ihres Lebens. Unsere Autorin Agnes Bühring ist nach Hannover gefahren, um sich das mal anzusehen.
Good evening. Thank you for coming.
Guten Abend. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich würde gern etwas erklären, den Titel des Buches. Das Buch ist unverständlich. Den Titel können Sie verstehen. Backstage, back the stage, hinter der Bühne.
Mit knappen Worten begrüßt Donna Leon das Publikum in der barocken Galerie von Schloss Herrenhausen in Hannover. Doch von der Barockzeit, die in der Welt ihres Protagonisten Commissario Brunetti in Venedig präsent ist, ist in ihren Lesepassagen wenig zu hören. Die bedächtige 83-jährige Schriftstellerin im roten Jackett beginnt dennoch angeregt, ihren ersten Text zu lesen, der auch ihr Buch eröffnet. Cedric.
Although he might be well into his 60s,
er müsste mittlerweile weit über 50 Jahre alt sein. Doch allen Statistiken nach ist Cedric tot oder im Gefängnis. Er war schwarz und lebte in Amerika. Also hatte er von Anfang an kaum eine Chance. Man könnte auch sagen, kaum eine Chance, noch bevor er überhaupt geboren war. Kennengelernt habe ich ihn in den 70er Jahren. Da war ich Anfang 30, lebte in Bloomfield, New Jersey und machte an der Abendschule meinen Master in englischer Literatur.
Über die aktuellen Verhältnisse in Amerika will sich die gebürtige US-Amerikanerin nicht vor dem Mikrofon äußern. Lieber drückt sie ihre Kritik an der Migrationspolitik in einer Geschichte aus, die sie als Lehrerin selbst erlebt hat. Cedric ist in den 1970ern ihr Schüler, wächst in Newark, westlich von New York, auf. Die Stadt habe damals die höchste Kindersterblichkeit im Land gehabt. Sie liegt nur wenige Kilometer von ihrem damaligen Wohnort Bloomfield entfernt. Und doch trennten Schüler und Lehrerin Welten in einem Amerika, das schwarze Menschen damals massiv diskriminierte, sagt Donna Leon.
Cedric, the one about the little black kid.
Cedric, die Geschichte von dem kleinen schwarzen Jungen, das bricht einem das Herz. Ich habe sie ins Buch aufgenommen und lese sie zuerst, weil ich es für wichtig halte, dass Nicht-Amerikaner erkennen, was für ein schrecklich rassistisches Land Amerika ist. Es ist wie in Südafrika, nur dass es viel besser getarnt ist. Und etwas davon, denke ich, wird in diesem kurzen Essay deutlich.
Essays, Beobachtungen, Reflexionen. Texte aus den letzten 20 Jahren hat sie in Backstage versammelt. Und immer wieder geht es dabei um Musik. 1729 gelte als Venedigs spektakulärste Opernsaison während des Karnevals, schreibt sie in einem Text über die Heimatstadt ihres Protagonisten Brunetti. Einem durchgeknallten Orlando begegnet Donna Leon auf der Opernbühne der Händel-Festspiele von Halle 2022, denn sie ist ein großer Händel-Fan. Doch in Worte zu fassen, warum das so ist, damit tut sie sich schwer.
Ich kann diese Frage nicht beantworten, denn ich bin keine Musikerin. Ich kann keine Noten lesen, was ich schade finde. Aber ich liebe es, weil es sich gut anhört für mich.
Und was hat Smoke on the Water von Deep Purple, die einige Streicher zur großen Freude des Publikums anspielen, mit Donna Leon zu tun? Ganz einfach, der Song wurde von einem Zappa-Konzert inspiriert, das sie 1971 in Montreux besuchte, zu einer Zeit, als Deep Purple auch in der Stadt war, um eine Platte aufzunehmen. Als damalige Lehrerin einer Schweizer Privatschule sollte sie 15 Schüler beim Zappa-Konzert beaufsichtigen, doch am Ende brach Feuer aus. Dabei hatte alles friedlich begonnen.
The music began, but what I was told was a warm-up band.
Das Konzert begann, wie mir meine Schüler erklärten, mit einer Vorgruppe. Ah, dachte ich mir, hier wird wie von einer Ouvertüre der Ton gesetzt. Da betrat ein großer Mann mit langer Mähne und einer Menge Gesichtsbehaarung die Bühne. Ekstase, oder zumindest äußerste Euphorie, Schreie, Kreischen, dann Musik in schmerzlicher Lautstärke.
Ihre Gefühle transportiert Donna Leon über Geschichten, Beschreibungen. Auch von Einsamkeit handelt eines der Kapitel. Sie vergleicht sie mit Geschlechtskrankheiten, weshalb Menschen den Weg zum Arzt scheuten. Hat sie dieses Gefühl einmal selbst erfahren?
Nein, ich habe einfach eine heitere Veranlagung. Ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Aber wir leben in einer Kultur, in der man so etwas kaum noch zu sagen wagt. Dabei bin ich zufrieden, tue, was ich gern tue, habe viele Freundinnen und Freunde und ich sehe viel Schönes. Das hilft mir.
And that's a great comfort.
Donna Leon live mit Backstage in Hannover. Das Buch ist auf Deutsch im Diogenes Verlag erschienen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Deborah Kölsch. Ich sitze hier gerade im Café in Ingolstadt und wurde spontan gefragt, welches Buch ich gerade lese. Und passenderweise bin ich mit drei Freunden gemeinsam in einem Buchclub. Und da hat eben gerade mein Freund Michael Grutsche uns den Roman Jurassic Park per Post zugeschickt, den wir jetzt lesen dürfen. Es gibt tatsächlich auch ein Buch, das 2 Jahre vor dem ersten Film erschienen ist, von Michael Crichton. Und ich muss sagen, es liest sich tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist sehr unterhaltsam, sehr spannend und auch in der aktuellen Zeit, also jetzt auch ein paar Jährchen später, passt es auch wunderbar noch. Thema Gentechnik und Thema wilde Politik. Aktuell kann ich mir besser denn je vorstellen, dass jemand auf so eine Idee kommen könnte, einen Dino-Park in der Nähe von Costa Rica zu entwickeln.
Aus Ingolstadt kommen diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Deborah Kölsch hat mitgemacht und diesem Jahr schon Klassiker in ihrem Buchclub gern gelesen. Jurassic Park von Michael Crichton. Die Vorlage für den Mega-Blockbuster-Film wurde das. Im Drömer Verlag gibt es die deutsche Taschenbuchausgabe in der Übersetzung von Klaus Berr. 544 Seiten, kosten 20 Euro. Wir bleiben jetzt kurz in den USA mit einem anderen Großen. Hören Sie mal, ob Sie seine Stimme erkennen.
When I see you in November, my dear fellow, we will have great good fun. We will talk about the new novel and perhaps politically things will have gotten a little bit better because they certainly can't get any worse than they are now.
Ja, das okay, ist, ja, das ist er. T.C. Boyle. Im Sommer haben wir mit ihm telefoniert und ausgemacht, dass er zu uns kommt, der US-Schriftstellerstar. Am kommenden Donnerstag exklusiv 1 Stunde mit ihm allein hier in der Lesart. Über seinen neuen Roman werden wir uns unterhalten und natürlich über dies und das Politische, wie er eben angedeutet hat. Aber vor allem soll es Ihre Stunde mit T.C. Boyle werden. Sie können anrufen und ihn fragen, was Sie wollen. Vielleicht schreiben Sie schon mal die Nummer auf. 0800 2254 2254, Stammhörerinnen und Hörer. Kennen Sie 0800 2254 2254. Ohne Kosten für Sie, logisch. Also am Donnerstag ab 10 Uhr, get in touch with T.C. Boyle. Wir rechnen fest mit Ihnen.